Also, ich habe jetzt eine Folie aufgelegt. Jemand kam und sagte, könnt ihr mir sagen, worum es eigentlich geht? Und das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich die Frage? Und wo ist eigentlich der Knoten? Der Knoten liegt da, dass wir einfach diese Verse in Daniel 9, Vers 24 bis 27 irgendwie verstehen wollen. Es kann doch nicht sein, dass Gott uns hier ein paar Verse gibt und sagt so, das sind ein paar schwierige Verse für euch, da gebe ich jetzt ein paar Jahrhunderte Zeit zum Knabbern und das war's. Das kann nicht sein. Es kann auch nicht so schwierig und kompliziert sein, dass man nicht draufkommt, worum es geht. Also, die große Frage hier ist, wie sollen wir denn diese 70 Wochen, von denen in Kapitel 9, Vers 24 die Rede ist, wie sollen wir denn das verstehen? Es gibt eine Schule, man nennt das die dispensationalistische Deutung. Das Wort ist ziemlich kompliziert, aber die Sache kennt ihr sicher. Also wer die gängigen Vorträge, die immer wieder so gehalten werden, kennt, der weiß, was ich hier, dem ist das, was hier auf der Folie ist, überhaupt nicht unbekannt. Das ist eine Erklärung von Sir Robert Anderson, so hieß der, schon längere Zeit her, dass der gelebt hat. Der hatte eine Idee, wie man diese Wochen erklären könnte. Und viele haben ihm einfach dann das nachgesagt, bis zum heutigen Tag. Und ich meine, er hat sich gewaltig getäuscht. Aber damit ihr die Folie ein bisschen versteht, das hier ist ein Zeitstreifen und der hellblaue Strich sollten die 70 Wochen sein. Aber Wochen dauern doch gar nicht so lange, dass man hier da 49 Jahre und so weiter hinschreiben muss. Nun, bei den Wochen, das haben eigentlich viele erkannt, handelt es sich nicht um Tage, das passt auch überhaupt nicht hinein, also Tagewochen, sondern Jahrewochen. Das heißt, die Israeliten, die hatten ja auch eine Jahrwoche. Eine Jahrwoche war bei den Israeliten so, nach 6 Jahren kommt das Sabbatjahr. Das ist dann, eine Jahrwoche ist dann voll. Das Sabbatjahr, da werden die Knechte frei und da gibt es, das ist eine sehr schöne Woche, weil, ein sehr schönes Jahr, weil da bekommt man den ursprünglichen Besitz wieder zurück, wenn man verkaufen musste und so weiter. Das heißt, jedenfalls der Knecht wurde frei. Ein hebräischer Knecht konnte nicht länger als 6 Jahre gefangen sein. Das Land kam zurück nach 7 Sabbatjahren. Dann bekam man das Land wieder zurück, wenn man das Land verkaufen musste. Dann hat man es nur verkauft für 49 Jahre und nach 49 Jahren bekam man das ganze Land wieder zurück. 7 Heiten sind Wochen, 7 Heiten, 7er Einheiten und man kann da hier Jahre einsetzen. Also das würde noch passen. 70 Wochen sind bestimmt deinem Volk. Und dann sagt man, also 70 Wochen sind 490 Jahre. Und diese 490 Jahre, da sind manche auf die Idee gekommen, die muss man ab irgendeinem besonderen Zeitpunkt rechnen. Manche meinten, man muss einfach ab dem Jahr 444 vor Christus rechnen. Und dann muss man 69 zählen, ganz normal. Und dann kommt man auf Christus. Und dann lässt man einfach viele aus und wartet eine lange Zeit. Und dann zum Schluss zählt man noch einmal eine 7er Einheit von 7 Jahren. Und dann haben wir die 70 Wochen beisammen. Aber so geht das nicht. So kann man mit der Bibel nicht umgehen, Geschwister. Wenn da steht 70 Wochen, dann ist das ein Block. Da gibt es keine Lücken. Das ist auch in dem Text, wenn man den Text liest, ist es nicht so, dass man den Eindruck bekäme, dass diese Wochen, diese Einheiten, dass die auseinander, also dass da Lücken drinnen sind oder zumindest eine Lücke drinnen ist, eine Lücke von mindestens 2000 Jahren. So geht es nicht. Auch ist der Anfangspunkt hier sehr zweifelhaft, da ist das Jahr 444 vor Christus, das war damals, als Nehemia von dem König Artasaster die Erlaubnis bekam, man darf die Mauer bauen. Also die Israeliten haben ja schon damals in Jerusalem gewohnt, aber die Mauer war noch nicht fertig, die Stadt war noch nicht richtig geschützt. Und da bekam Nehemia im Jahre 444 vom König, vom Perserkönig, die Erlaubnis, er darf dorthin reisen, und er hat sogar finanzielle Unterstützung bekommen, und sie konnten den Mauerbau in 52 Tagen vollenden. Im Buch Nehemia. Aber das war nicht das Datum, von dem angezählt wird. In Vers 25 lesen wir: So wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und jetzt weiß ich nicht, habt ihr die Elberfelder Bibel, dann wird hier ein Punkt stehen. Wer hat hier einen Punkt? Bei wem steht hier ein Punkt in der Bibel? Okay. Bei wem steht kein Punkt? Das ist wahrscheinlich Schlachter, oder? Okay. Und Luther. Okay. Und die alte Elberfelder hat keinen Punkt, hat Strichpunkt. Strichpunkt, oder? Gar nichts. Okay. Also die Revitierer der Elberfelder haben sich eines Besseren besonnen, haben das Hebräische studiert und kamen zu dem Punkt, dass es einen Punkt geben muss. Das Hebräische ist hier so, dass im Hebräischen gibt es Zeichen. Die Masoreten, das waren Leute im 8. Jahrhundert nach Christus, das waren Hebräischkenner, das waren Juden, die haben den ganzen Text, den hebräischen Text, mit Zeichen versehen. Wo kommt ein Trenner hin und wo kommt ein Verbinder hin? Welche Wörter gehören zusammen, welche gehören getrennt? Und sie haben hier getrennt. Man kann uns sagen, nun, die Masoreten waren nicht inspiriert. Natürlich waren sie nicht inspiriert. Aber wenn sie, die Sprachwissenschaftler der damaligen Zeit, hier drauf kamen, hier muss man einen Punkt setzen, so soll man das wenigstens beachten. Und die Revidierer der Elberfelder Bibel, die haben das getan, die haben das beachtet und haben einen Punkt gesetzt. Und wenn man dann die Kommentare liest, merkt man, man muss sehr wohl einen Punkt setzen. Das wird ziemlich durchbesprochen bei vielen Kommentaren. Außerdem, jetzt stellt euch mal vor, wir haben hier die 70 Wochen, die werden eingeteilt in 3 Gruppen. 7 Wochen plus 62 Wochen plus 1 Woche. Wenn das so heißt, 7 Wochen plus 62 Wochen, und wenn das jetzt zusammengehören würde, wie das in der Schlachterbibel wäre, dann müsste Vers 26 so weitergehen. Und nach den 69 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Oder? Nicht nach den 62 Wochen, sondern nach den 69 Wochen. Aber wenn ein Punkt gehört, dann ist es sehr deutlich, es geht hier um 3 Abschnitte. Der erste dauert 7 Wochen, der zweite dauert 62 Wochen und der dritte dauert 1 Woche. Und der zweite Abschnitt beginnt dann, wenn der erste fertig ist, und der dritte Abschnitt beginnt dann, wenn der zweite fertig ist. Das ist das Normale, wenn man das liest und wenn die Leute, ihr müsst euch vorstellen, die Menschen, die das gelesen haben, das waren keine Theologen. Das Danielbuch war nicht geschrieben für Theologen. Das Danielbuch war geschrieben für die Juden, die gläubigen Juden, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft. Und sie haben das gelesen. Und sie brauchten keinen Rabbi, der ihnen sagen musste, wie man das alles verstehen muss und wie man es ja nicht verstehen darf und dass man eigentlich hier was hineinlesen muss in den Text. Nein, sie haben das so gelesen, wie man es einfach liest. Hier ist ein Abschnitt von 490 Jahren ungefähr, also sagen wir von 70 Jahrwochen. Und hier sind 3 Teile. Der erste Teil ist 7 Jahrwochen, der zweite sind 62 Jahrwochen und der dritte sind 1 Jahrwoche. Das wäre dann also so, jetzt muss ich schauen, dass ich die richtige Folie wieder finde. Das wäre hier so, also ein Block von 7 Heiten, ein Block von 62, ein Block von 7 Wochen, von 62 und von 1. Die letzte Woche, interessanterweise, die wird geteilt in 3,5 plus 3,5, weil die zweite 3,5, die werden irgendwie besonders herausgestrichen. Die zweiten 3,5 sind die Zeit, wo es ganz, ganz, ganz schwer wird für die Israeliten. Denn da steht, Da haben wir gelesen, in Vers 27, irgendwer wird stark machen, durchsetzen, einen Bund, den vielen eine Woche lang, und eine halbe Woche lang wird er das Opfer aufhören lassen, Opfer und Gabe. Und für einen Juden, der das liest, im Jahre 538, als das Buch geschrieben wurde, also 536, als das Danielbuch fertig war, haben ja die Juden das gelesen. Und die sind schon viele waren schon zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft, aus dem Perserreich zurückgekehrt und haben jetzt dieses Danielbuch gelesen. Und das Danielbuch war für diese Juden von höchster Bedeutung. Und was in Daniel 9 stand, war von höchster Bedeutung für sie. Das heißt, wenn Sie das gelesen haben, dann war Ihnen klar, aha, hier ist die Rede von einer ganz, ganz furchtbar schweren Zeit. Da wird das Opfer verboten, also aufhören lassen heißt, machen, dass man aufhören muss. Also irgendwer kommt und verbietet das Opfer oder macht, dass das Opfer aufhört. Das heißt, man darf keinen Gottesdienst mehr feiern, keine Opfer, keine Schlachtopfer und keine Speisopfer mehr darbringen. Und über den Flügel der Gräuel wird ein Verwüster sein, und zwar so lange, bis Vernichtung und Festbeschlossenes sich auf den Verwüster ergießen wird. Hier ist also, eins versteht jeder, hier kommt eine ganz, ganz schlimme Zeit auf uns zu. Jeder Jude, der das gelesen hat. Aber das ist noch irgendwie in gewisser Weise in der Ferne, es ist noch nicht so nahe. Was ist denn vorher? Nun, in Vers 24 wird das Schönste gesagt, nämlich der Zielpunkt. Das heißt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, um gewisse Dinge zu erreichen. Und diese Dinge, die erreicht werden sollen, das sind 6 Dinge, die werden hier aufgeschrieben. 3 sind negativ und 3 sind positiv. Also 3 handeln von negativen Dingen. Und 3 handeln von positiven Dingen. Alles, was gesagt wird, ist positiv, aber die 3 ersten sind negative Dinge, die aufhören, und die 3 zweiten sind positive Dinge, die anfangen. Also, was steht da? 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, um die Abtrünnigkeit zu einem Abschluss zu bringen, zu verschließen. Das heißt, die Sünde, was denken sich die Juden da? Nun, die Juden, für die war klar, die hatten nämlich eine Zeit der Sünde hinter sich. Gerade deshalb hat nämlich Gott diese Juden in die babylonische Gefangenschaft geschickt, 70 Jahre, weil sie abtrünnig waren von dem Herrn. Sie waren in den Götzendienst verfallen und so weiter. Sie haben sich nicht um Gott und sein Wort gekümmert. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird das zum Abschluss gebracht werden. Das nächste ist, und die Sünde zu versiegeln. Versiegeln ist hier ein Bildwort und bedeutet auch im Wesen dasselbe. Die Sünde wird fest, ein Siegel wird darüber gemacht. Also so fest verschlossen, dass, wie das damals gemacht wurde, wenn man was fest verschließt, was macht man zum Schluss? Ein Siegel drauf. Und wenn das Siegel drauf ist, dann ist es fertig, dann ist es wirklich eingeschlossen. Da gibt es keine Sünde mehr, die Sünde wird versiegelt. Und die Schuld zu sühnen. Die Schuld, die Israel auf sich geladen hat, wird gesühnt. Das heißt, es gibt da eine Vergebung für die Schuld. Das waren 3 negative Dinge, die aufhören. Schuld, Sünde und Abtrünnigkeit. Und dann 3 positive Dinge, die beginnen. Es heißt, ewige Gerechtigkeit, um ewige Gerechtigkeit einzuführen oder zu bringen. Ewige Gerechtigkeit, das klingt nach dem, was die Propheten schon, Jesaja und Jeremia schon vorausgesagt hatten und Hesekiel, dass einmal eine Zeit kommt, da wird Gerechtigkeit wohnen auf Erden. Und zwar ewig. Ewige Gerechtigkeit wird wohnen auf Erden. Und ewige Gerechtigkeit wird herrschen. Und Gesicht und Prophet werden versiegelt, das ist das Nächste. Versiegelt heißt hier im Sinne von auch wieder zum Abschluss gebracht. Gesicht und Prophet, das waren die 2 Dinge, über die Gott mit dem Volk Israel gesprochen hat. Wenn er sich geoffenbart hat, hat er entweder durch Propheten gesprochen oder durch Gesichte sich geoffenbart. Das wird aufhören, das wird abgeschlossen sein und alle die Gesichte und Prophetien, die schon in der Vergangenheit gegeben worden waren, werden erfüllt sein. Damit ist fertig mit Gesichten und mit Propheten. alles fertig. Und das ein Allerheiligstes zu salben. Ein Allerheiligstes, das war etwas, wo die Juden wussten, woran man denkt, wenn sie das Wort Allerheiligstes hören. Das ist das Wort, das Heilige der Heiligen. Das ist das Allerheiligste. Jeder Jude hatte eine Assoziation, wenn er das Wort hörte, heilig, das Heilige der Heiligen. Und wir müssen uns hineinversetzen in die damaligen Juden. Und es war nicht schwierig und es war nicht kompliziert für die Juden, das zu verstehen. Das Heiligtum im Tempel war das Allerheiligste. In der Stiftshütte, der innerste Raum, das war das Allerheiligste. Und das war nämlich entweiht worden, dadurch, dass die Feinde kamen, die Heiden, und haben den Tempel zerstört. Und wie beginnt das Danielbuch? Wie beginnt's? Was ist Vers 1 und Vers 2 in Danielbuch? Was steht da? Der Nebukadnezar wagte es und holt sich die heiligen Geräte aus dem Tempel. Das ist ein Frevel. Sowas darf niemals geschehen. Abgesehen davon, dass ein Heide gar nicht da reingehen darf. Der ist nicht nur reingegangen, der hat sich die Geräte mitgenommen. Welche Geräte auch immer gemeint sind, die vielen Priester, die vielen Schüsseln und die goldenen und silbernen Geräte, die man da hatte, alles hat er mitgenommen. So beginnt das Danielbuch. Also ist uns klar, aha, der Tempel wurde entweiht. Damals im Jahr 605 vor Christus. Später wurde er sogar zerstört im Jahre 587 vor Christus. Und eines Tages sollte ein Allerheiligstes gesalbt werden. Und es ist in Verbindung mit der Zeit, wo ewige Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Eines Tages, die Juden wussten es, Jeremia hat davon gesprochen, Jesaja hat davon gesprochen, Hesekiel hat davon gesprochen. Eines Tages wird der Gott des Himmels ein ewiges Königreich aufrichten. Eines Tages wird ein ewiger Tempel dastehen. Und da wird ein ewiges Heiligtum sein und es wird ewig heilig bleiben und es wird nie mehr jemand kommen und dieses Heiligtum entweihen. Das war jedem Juden klar. Ein ewiges Allerheiligstes wird es mal geben. Oh, wir wissen natürlich, wer mehr ist klar. Wir haben das Neue Testament auch noch dazu. Die hatten das Neue Testament nicht. Wir haben Offenbarung Kapitel 21 und 22 auch noch. Da steht es. Da ist die Rede von einer neuen Schöpfung, die ewig bleibt. Da ist die Rede von einem Allerheiligsten, das aus dem Himmel auf die Erde kommt. Und die ganze Erde ist voll von diesem Allerheiligsten. Es ist so groß, 12.000 Stadien in der Länge, 12.000 Stadien die Breite und 12.000 Stadien die Höhe. Im Alten Testament war das nur 10 Ellen die Länge und 10 Ellen die Breite und 10 Ellen die Höhe. Und bei Salomo war es 20 Ellen die Länge und 20 Ellen die Breite und 20 Ellen die Höhe. Jetzt ist es 2300 Kilometer in der Länge und 2300 Kilometer in der Breite und 2300 Kilometer in der Höhe. Die ganze Schöpfung ist ein Allerheiligstes geworden und Gott wohnt darin. Und er wird nie mehr hinausgehen und es wird nichts Unreines hineinkommen. Steht dort. Ein Allerheiligstes wird gesalbt werden, wo nie mehr irgendwer was tun kann gegen dieses Allerheiligste. Also der Zielpunkt ist doch eindeutig klar, oder? Der Zielpunkt ist die Vollendung. Wenn die 70 Wochen abgelaufen sind, dann kommt die Vollendung. Das ist genau gleich wie mit den vier Weltreichen. Wenn die vier Weltreiche abgelaufen sind, dann kommt der Stein und zerschlägt sie und das ewige Königreich wird aufgerichtet. Kapitel 2. Kapitel 7, wenn die Tiere gekommen sind, die vier, dann kommt der Menschensohn und vernichtet die Reiche, die durch diese Tiere dargestellt werden und richtet ein ewiges Königreich auf für die Heiligen, das nie mehr zerstört werden wird. Natürlich haben wir eine prophetische Perspektive. Klar, natürlich ist die prophetische Perspektive ist immer verkürzt. Das heißt, es wird so dargestellt, dass mit dem Ende dieser Reiche, dieser vier Reiche, dann kommt das Königreich. Hier wird so dargestellt, mit dem Ende der 70 Wochen, dann kommt das Königreich. Das ist genau, wie Hesekiel das gesagt hat. Das ist genau, wie Jeremia gesagt hat. Was haben die gesagt? Wenn die babylonische Gefangenschaft fertig ist, dann wird Gott diese Eliten alle zusammensammeln, aus allen Völkern, und dann wird er einen neuen David kommen lassen. Dann gibt es einen neuen Bund. Dann gibt es einen neuen Tempel. Dann gibt es ein ewiges Land, ein ewiges Heiligtum, ein ewiges Priestertum, alles wird ewig. Dann, wenn die 70 Jahre vorbei sind, die 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, dann kommt das messianische Reich. Die kamen zurück nach 70 Jahren. Die kamen zurück. Wo war das messianische Reich bitte? Wo war's? Ah, nein, nein, das kommt nicht so schnell. Deshalb haben sie ja das Danielbuch bekommen. Im Danielbuch wird ihnen gezeigt, schaut, es geht noch ein paar Jahre. Es kommt noch nicht so schnell. Wartet, es ist zwar gesagt worden, aber ihr müsst etwas verstehen von der verkürzten Perspektive. Der Prophet hat so gesprochen, dass nach den 70 Jahren babylonische Gefangenschaft, dann kommt die Vollendung. Da kommt der Messias, der zweite David. Das könnt ihr nachlesen, Hesekiel 34, 35, 36, 37. Jetzt erfahren sie durch Daniel, nein, es geht noch ein paar Jährchen. Und nachher geht es weiter, wenn die 70 Wochen um sind, dann kommt dann die Vollendung. Also nicht 70 Jahre, sondern 70 Wochen geht es noch. Das war die Botschaft. Also 70 Jahrwochen. Die 70 Jahre ist ein Lebensalter. Und jetzt sagt der Engel, nicht 70 Jahre geht es, sondern 7-mal 70 Jahre. Genauso wie in Levitikus 26 steht, 3. Mose 26 steht. Gott wird euch züchtigen 7-mal mehr und 7-mal länger oder 7-mal größer wird die Strafe sein. Jetzt haben sie 70 Jahre hinter sich und er sagt, 7-mal größer wird sie sein. 7-mal mehr wird es dauern. Das ist natürlich also ausgedrückt in dieser Sprache. Das heißt, hier werden also 70 Wochen, Jahrwochen, hier werden die 70 Jahre werden einfach mal 7 genommen, ja, versiebenfacht. Deshalb haben wir hier diesen Begriff 70 Wochen. Deshalb spricht er davon. Und manche von uns denken sich, ja, jetzt müssen wir also rechnen. Wartet mal mit Rechnen. Wartet mal. Nicht so schnell rechnen. Zuerst verstehen, was gesagt wird. Und dann nicht vergessen, dass biblische Prophetie ist nicht Kalkulation, ist nicht arithmetische Kalkulation, das heißt mathematisches Rechnen. Wir müssen Acht geben. Nirgends in der Bibel lesen wir, dass wir diese Endzeit ausrechnen können und auszählen können. Also da sollten wir mal vorsichtig sein mit dem Rechnen. Stellen wir also das Rechnen zurück und schauen wir, was eigentlich gesagt wird in dem Text. Das heißt, wir müssen den Text sprechen lassen, bevor wir irgendwelche Theorien beginnen, wann die jetzt genau beginnen und wann sie genau aufhören. Lassen wir den Text sprechen. Vers 25, so wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Also, wir haben eine erste Zeit, die endet mit einem Gesalbten, einem Fürsten. Das klingt sehr positiv. Also das Ende der ersten 7 Wochen ist sehr, sehr positiv. Ein Gesalbter kommt, ein Fürst, nach den 7 Wochen. Und beginnen tut die ganze Sache damit, dass irgendjemand, na letztlich Gott, ob durch einen Menschen oder nicht durch einen Menschen, aber Gott sagt, Jerusalem soll wiederhergestellt werden und soll gebaut werden. Natürlich gebraucht Gott Menschen, um das zu sagen. Also vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu dem Gesalbten, verlaufen etwa 49 Jahre, wenn wir jetzt in Jahre rechnen wollen. Also jedenfalls eine ungefähre Zeit. Ja. Ungefähr so viel. Wir denken daran, dass die Juden sowieso nicht so genau zählen, weil bei den Juden ist das erste Jahr und das letzte Jahr, die erste Woche und die letzte Woche muss nur angerissen sein, sodass man also nicht sicher sein kann, sind sieben Wochen wirklich 49 Jahre oder meint er einfach nur, die erste Woche wird nur kurz angerissen, also ein paar Jahre von der ersten Woche, ein paar Jahre von der letzten Woche, die zählen schon als ganze Woche und dazwischen haben wir dann noch 5 Wochen, also 5 mal 7, 35 plus noch ein paar Jahre hinzu. Könnte ja sein, das wissen wir alles nicht. Wir dürfen gar nicht so mathematisch rechnen, weil die Juden zählen inklusiv. Das heißt, sie rechnen das angerissene Jahr, zählen sie als ganzes Jahr oder die angerissene Jahrwoche zählen sie als ganze Jahrwoche. Einen angerissenen Tag zählt man als ganzen Tag. Zum Beispiel kann der Jude sagen, der Herr Jesus war drei Tage war er im Schoß der Erde. Drei Tage. Ja, der erste Tag, das waren ein paar Stunden vom Freitag. Und der zweite Tag, das war der Samstag. Und der dritte Tag, das waren ein paar Stunden vom Sonntag. Drei Tage. Der Jude sagt drei Tage. Wir würden sagen, nein, eineinhalb. Aber das ist jüdisch. Also passen wir auf mit jüdischer Zählung. Also, die erste Einheit, das müssen wir uns merken, die erste Einheit, die endet wunderbar mit einem Gesalbten, einem Messias, das heißt hier Messias. Übrigens, das Wort Messias, das hier steht, heißt, wir dürfen nicht zu schnell an den Herrn Jesus denken. Wenn wir Messias hören, dann denken wir sofort Jesus Christus, klar. Aber im Alten Testament kommt das Wort Gesalbter sehr, sehr oft vor und wird nicht auf Jesus Christus bezogen. Ich weiß nur eine Stelle im Alten Testament, ihr werdet staunen, also vielleicht wisst ihr mehr, aber ich weiß nur eine einzige Stelle, wo es hundertprozentig sicher ist, dass mit dem Ausdruck Messias der Herr Jesus gemeint ist. Wisst ihr welche? Psalm 2, Vers 2. Die haben sich zusammengerottet gegen den Herrn und seinen Messias. Das weiß ich deshalb, weil die Apostel das zitieren in Apostelgeschichte 4 und ganz klar auf Jesus Christus deuten. Das heißt, ich habe hier einen neutestamentlichen Beweis dafür, dass diese Stelle von Psalm 2, Vers 2, dass der Messias dort der Herr Jesus Christus ist. Sonst weiß ich keine Stelle. Vielleicht wisst ihr noch eine. Aber könnt ihr mir dann sagen. Also wenn hier Messias steht oder Gesalbter steht, müssen wir nicht gleich an den Herrn Jesus Christus denken. Aber es ist sicher eine wunderbare Persönlichkeit hier. Das ist was Positives, ein Gesalbter. Was ist denn ein Gesalbter gewesen damals? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, wenn wir an die Israeliten denken. Denn es geht hier um wichtige Leute. Und wichtige Leute, die gesalbt wurden, waren damals die Priester, und vor allem natürlich die Hohenpriester, und die Könige. Und hier ist einer, der ist ein Gesalbter und er ist ein König. Oder steht nicht da ein König, aber ein Fürst. Also er ist ein Gesalbter und ein Fürst. Also ein Führer des Volkes. Wir haben es also zu tun mit einem Gesalbten, der ein Priester ist und zugleich ein Führer des Volkes ist. Und das haben wir im Alten Testament kaum gehabt, denn Aaron war nicht der Führer des Volkes und die anderen Priester, die waren auch nicht Führer des Volkes. Aber nach der babylonischen Gefangenschaft begann das, dass die hohen Priester auch Führer des Volkes wurden. Interessant. Nach der babylonischen Gefangenschaft, kennt ihr den? Da lesen wir von einem hohen Priester, der war ganz ein besonderer hoher Priester, dem hat Gott gesagt, man soll ihm eine Krone auf den Kopf setzen. Im Sachara ist davon die Rede. Welchem hohen Priester hat man damals, zur Zeit von Sachare, eine Krone auf den Kopf gesetzt? Derselbe Hohepriester zur Zeit von Haggai. Wie hieß der?
Josua.
Josua und Zerubabel waren die Führer des Volkes damals, als die Juden, als die zurückgekommen waren aus der babylonischen Gefangenschaft. Und dann denken wir bitte, das Buch Daniel, wann wurde das geschrieben? Ja, ungefähr 536 war das fertig. Und diese Juden haben das damals gelesen, zur Zeit von Josua und von Zerubabel. Also das war nicht ganz fremd für die Juden, die das gelesen haben. Also, ich habe noch nicht gesagt, wer dieser Gesalbte und Fürst ist. Ich habe nur einen Gedanken gebracht, dass nach der babylonischen Gefangenschaft die hohen Priester Fürsten waren. Also nicht alle, aber besonders nach der Zeit von den Makkabäern oder zur Zeit der Makkabäer hat das ganz stark begonnen. Da wurde nämlich die hohen Priester, das war ab 165, ab 164, als die Juden unabhängig wurden, hat man ja keinen König gehabt. Da hat man einfach den hohen Priester auch als König gehabt. Wie die alle hießen, ich glaube Johannes Hyrcanus und noch so andere. Das hohe Priestergeschlecht waren die Führer des Volkes. Später kamen die Römer und haben gesagt, wir sind hier die Chefs, wir sind die Könige. Aber die Juden haben trotzdem ihren hohen Priester als Führer belassen. Zur Zeit Jesu war der hohe Priester Kaiphas, war auch der Führer des Volkes. Nicht nur der Gottesdienst, der den Gottesdienst über hatte. Also, die erste Zeit, die endet sehr positiv mit einem Gesalbten, einem Fürsten. Und sie beginnt damit, dass Gott es geschehen lässt, dass jetzt ein Gebot oder ein Wort ausgeht, dass Jerusalem wiederhergestellt wird und gebaut wird. Ich bin gleich fertig, lass mir zwei, drei Minuten noch. Da haben wir diese drei Gruppen. Oder? Das war die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, zweite Periode, die 62 Wochen, die beginnen gut, oder? Beginnen mit diesen Gesalbten, das ist ja wunderbar. Aber dann lesen wir, 62 Wochen lang wird jetzt wiederhergestellt und gebaut, Platz und Graben in bedrängnisreichen Zeiten. Das heißt, der zweite Abschnitt, von dem hier die Rede ist, ist ein schwerer Abschnitt. Bedrängnisreich steht im Text. Und es wird für die Israeliten eine harte Sache, diese Stadt Jerusalem zu bauen. Man könnte sagen, ja, die hast du doch schnell gebaut. Ja, man hat ja auch schnell gebaut. Aber da waren ständig Feinde und man musste neu bauen. Die kamen 100 Jahre lang nicht mal dazu, die Stadt zu befestigen. Vom Jahr 538 bis zum Jahr 444, fast 100 Jahre lang, war die Stadt ohne eine Festigung, ohne eine Festung und ohne eine Mauer. Das heißt, die waren offen für alle Feinde und die Samariter haben sie ständig geärgert und haben sie nicht bauen lassen. Es waren schwere Zeiten und nicht nur die ersten 50 Jahre waren schwer. Es waren die ganzen 62 Jahrwochen, das sind, also wenn wir das ausrechnen, über 400 Jahre. 62 mal 7 könnt ihr ausrechnen. 60 mal 7 gibt schon 420, plus 14 gibt 434. Also wenn wir jetzt in genauen Jahren rechnen würden, aber das tun wir ja nicht. Aber jedenfalls, so eine Zeit ist zu erwarten. Eine sehr lange Zeit von Aufbau der Stadt in bedrängnisreichen Zeiten. Das sagt der Text. Also die ganzen 400 Jahre ist es schwierig. Schwere, schwere Sache. Und wie enden diese 62 Wochen? Es steht da in Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Noch schlimmer. Jetzt haben wir schon 62 Wochen schwere Zeit hinter uns und jetzt wird noch ein Gesalbter ausgerottet. Also, und dann heißt es wird keiner für es sein. Das ist ein schwieriger Ausdruck. Da sind sich die Ausleger überhaupt nicht einig, was denn das bedeuten soll. Und es wird keiner für es sein. Oder es ist ihm keiner. Oder es ist ihm nicht. Es steht nicht da, es ist ihm nichts. Das bedeutet das Hebräische nicht. Also wenn bei jemandem steht, es ist ihm nicht, es gehört ihm nichts, dann ist das falsch. Denn nichts im Hebräischen, das Wort heißt nicht nichts. Es heißt nicht. Es ist ihm nicht. Das heißt, irgendwer hat etwas nicht. Ja und was? Steht nicht da. Lassen wir offen. Wir sind ja fair, oder? Wollen den Text sprechen lassen. Also, irgendwas fehlt dann jedenfalls. Die zweite Gruppe endet ganz, ganz schwierig. Die zweite Periode endet mit einem ganz fast Höhepunkt der Drangsal. Jetzt ist schon die Zeit, die ganze Zeit ist schon schwierig. Es wird gebaut unter bedrängnisreichen Zeiten. Aber jetzt wird noch zum Schluss der Gesalbte ausgerottet. Und dann, wie geht's weiter? Und die Stadt und das Heilige, das Heiligtum, verderben wird sie das Volk eines Fürsten, der kommt. Es wird noch schlimmer. Statt dass alles besser wird, wie man es denkt, jetzt müsste doch alles besser werden, wird es noch schlimmer. Jetzt wird die Stadt verwüstet, heißt es im Hebräischen, verwüstet, steht nicht da zerstört. Verwüstet, es kann zerstören heißen, muss aber nicht. Verwüsten kann einfach wüsten heißen, kann nicht gar noch halb zerstört sein. Ja. Jedenfalls wird die Stadt verwüstet und der Tempel ebenso. Tempel wird verdorben, wird verwüstet. Steht nicht da, dass der Tempel total zerstört wird. Es könnte sein, aber es steht nicht da. Wir lassen das offen. Ob er total zerstört wird oder ob er nur verwüstet wird, jedenfalls, das ist für die Juden schon genug, oder? Das heißt, der zweite Abschnitt endet noch schlimmer, als man sich überhaupt vorstellen konnte. Und der dritte Abschnitt? Der dritte Abschnitt Vers 27, stark machen wird er einen Bund, den vielen eine Woche lang irgendwer, dieser, der von dem gerade vorher die Rede war, da ist die Rede von einem Fürst, der kommt und dessen Ende in der Überflutung ist und bis zum Ende ist beschlossen Krieg und Verwüstung. Irgendein Fürst kommt und sein Volk natürlich, also die Soldaten dieses Fürsten, das Heer dieses Fürsten und er natürlich auch, die kommen und sie verwüsten die Stadt und das Heiligtum. Und dann heißt es, stark machen wird er einen Bund, den vielen eine Woche lang. Also jetzt ist der dritte Abschnitt, der dauert eine Woche lang. Jetzt haben wir schon gemerkt, das müssten etwa ungefähr 7 Jahre sein, vielleicht auch 6,5, aber das ist ja nicht so genau bei den Juden. Also, stark machen wird er einen Bund, den vielen eine Woche lang, also ein Bund wird geschlossen. Und zwar dauert dieser Bund knapp 7 Jahre oder etwa 7 Jahre, lassen wir das so, und zur halben Woche oder eine halbe Woche lang eigentlich heißt es, und eine halbe Woche lang wird er, immer noch der gleiche von vorher, wird er aufhören lassen Opfer und Gabe. Das heißt, er wird dafür sorgen, dass die restliche Woche kein Gottesdienst stattfindet. Kein Opfergottesdienst, Opfer und Gabe. Es geht hier um Speisopfer und Schlachtopfer. Und über dem Flügel der Gräuel wird ein Verwüster sein, und zwar bis Vernichtung und fest beschlossen, dass es sich auf den zu Verwüstenden ergießen wird. Also es wird noch schlimmer. Aber der Verwüster, der wird zum Schluss auch verwüstet. Also der Verwüster, der kriegt's von Gott bezahlt, und der kommt zu seinem Ende. Vergessen wir jetzt aber bitte nicht, es geht um einen Block. Das heißt, wir müssen all diese 70 Wochen unterbringen, ungefähr in dieser Zeit damals. Und es geht nicht um irgendeine zukünftige, noch heute in der Zukunft liegende halbe Woche oder ganze Woche oder sonst was. Das wäre nicht ein fairer Umgang mit dem Wort Gottes. Und bitte denkt dran, das, was hier steht, haben die Juden damals gelesen und sie konnten so viel verstehen, dass sie sich vorbereiten konnten auf diese Zeit. Also, wir dürfen nicht meinen, dass die Juden, die Daniel damals studiert haben, dass die überhaupt nichts verstanden haben von dem, was hier steht. Es kann also nicht so kompliziert und so schwierig sein. Ja, mit dem muss ich euch ins Bett gehen lassen. Sie dürfen jetzt ruhig schlafen oder nachdenken. Sind dazu jetzt zudem grundsätzlich noch ganz brennende Fragen? Jetzt nicht, wer ist der Gesalbte, sondern Verständnisfragen zu dem Text. Es geht, versteht ihr mich richtig, wir müssen den Text sprechen lassen. Wir dürfen nicht fantasieren. Sind Fragen?
Wenn Fragen sind, hier reinreden, dann hat man es auf der CD nachher.
Ja, Thomas, bedeutet es dann, dass diese letzten 7 Wochen auch auf den Antiochus Epiphanes zu beziehen sind, oder? Weil es müsste ja dann etwas sein, von dem wir wissen können, zumindest aus der Geschichte heraus.
Jetzt überlege mal, in Kapitel 2, das vierte Reich in Kapitel 2 ist das Seleukidenreich. Und dann kommt der Stein und zertrümmert alles. Das vierte Tier in Kapitel 7 ist das Seleukidenreich, und das kleine Horn ist der Antiochus, und dann kommt der Messias und vernichtet ihn, und er richtet sein ewiges Reich auf. In Kapitel 8 ist die Rede davon, was Gott mit diesem Antiochus tun wird. Am Ende heißt es von Kapitel 8, und er wird zugrunde gehen ohne Hilfe, und es wird ihm keiner helfen. Also ohne Menschenhand wird er erlegt werden, nicht im Krieg. Von Gott wird er erlegt. Ja? Übrigens, Antiochus starb nicht im Krieg. Antiochus starb an Wahnsinn. Der hat erfahren, der hat die Nachricht bekommen, dass Judas Makkabäus seinen besten Feldherrn besiegt hat. Er war in Persien damals und er wollte einen Tempel berauben, plündern, aber die Leute haben es nicht zugelassen, er hatte kein so großes Heer mit sich. Es gelang ihm nicht, den Tempel zu berauben, Tempel von Elimais. Und dann zog er und dann hat er die Nachricht gehört, dass Lysias, sein Feldherr, gegen Judas Makkabäus, die Minderheit der Juden, verloren hat und dass die Juden den Tempel wieder eingeweiht haben. Also das hörte, das geschah im Dezember 164 vor Christus. Als er das hörte, wurde er krank. Und dann blieb er dort, wo er war, in Tabai, und hat dann innere Krankheit bekommen und ist daran gestorben. Eine Zeit später. Wann genau, weiß man nicht. Das heißt, er ist nicht im Krieg gestorben, was man eigentlich erwartet hätte. Ohne Menschenhand wurde er erlegt, Daniel Kapitel 8. Dann, in Daniel Kapitel 11, soweit sind wir noch gar nicht gekommen, dort ist die Rede von König des Südens gegen den König des Nordens. Und da ist immer König des Südens gegen den König des Nordens. Und zum Schluss heißt es, dass der König des Nordens noch einmal gegen den König des Südens auszieht. Am Ende heißt es, am Ende der Tage, glaube ich, ja, am Ende der Tage. Und er zieht aus und er bereitet sich vor zum großen Schlag gegen die Juden. Und da heißt es, und er wird, er stirbt jedenfalls dort und keiner kann ihm helfen. Jedenfalls auch da ist in Daniel 11 am Ende, ist es wieder Antiochus. Wir haben also Antiochus in Kapitel 2, indirekt, die Seleukiden, in Kapitel 7, in Kapitel 8, in Kapitel 11. Jetzt ist die nächste Frage, ja, und was ist mit Kapitel 9? Es geht nur darum, dass wir nachdenken und dass wir den Text von Daniel selber, dass wir den im Zusammenhang des ganzen Buches sehen. Ich sage nicht, dass ich die Weisheit oder dass die Ausleger, die ich gelesen habe, die Weisheit mit dem Löffel gegessen haben und jetzt die wissen es. Aber wir sollten doch fair umgehen und sollten doch die Spekulationen weglassen und den Texte selber sprechen lassen. Und wenn wir dann zu einem Schluss kommen, dann muss dieser Schluss aber dann auch halten. Dann muss er stichhaltig sein. Ja, dann muss das irgendwie zusammenpassen. Aber darüber vielleicht morgen.